Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden.
Lange hat der Dealmarkt darauf warten müssen und jetzt scheint es loszugehen. Das M&A-Geschäft hat im ersten Quartal dieses Jahres deutlich an Fahrt aufgenommen und das stärkste Quartal seit 2 Jahren hingelegt. Das weltweite Volumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 38% auf fast 780 Milliarden US-Dollar. Das zeigten Daten des britischen Analysehauses LSEG. Mit anderen Worten, seit es diesen Podcast gibt, sah es noch nie so gut aus bei Fusionen und Übernahmen. Das ist doch mal ein Wort und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals. Mein Name ist Nele Dohm und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Heute habe ich gleich 2 Gäste in der Sendung, die mir die Entwicklungen von sehr unterschiedlichen Standpunkten aus einordnen können, nämlich von New York und von Frankfurt aus. Ich begrüße ganz herzlich unsere Handelsblatt USA-Korrespondentin Astrid Dörner und unseren Finanzreporter Peter Köhler. Hallo, ihr beiden.
Hallo, Nele.
Hallo.
Astrid, vor allen Dingen die sehr großen Deals im Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar haben ja zugenommen. Wie viele Mega-Merger waren das denn seit Januar und wie sah es im Jahr davor aus?
Ja, also im ersten Quartal Januar bis März hatten wir 14 weltweit. Das ist deutlich mehr als doppelt so viel als im Vorjahresquartal. Da waren es 5. Also auf jeden Fall ein ermutigendes Zeichen, auf das die Banker lange gewartet haben.
Welche Mega-Merger waren denn das so und gib uns doch mal ein paar Beispiele.
Ja, lass uns mal in die Top 3 schauen, würde ich sagen. Mhm. Die größte kam aus der Finanzwelt. Die Bank Capital One hat den Konkurrenten Discover Financial übernommen für 35,3 Milliarden Dollar. Knapp dahinter kam dann der Softwareentwickler Ansys. Der wurde übernommen durch Synopsys, das ist ein Chip-Designer. Da lag der Kaufpreis bei 35 Milliarden Dollar. Und dann hatten wir noch eine große Transaktion in der Energiebranche. Diamondback Energy hat Endeavor übernommen für 26 Milliarden.
Ja, die Megadeals, die haben zugenommen an der Zahl. Aber wie sah es denn insgesamt mit der Zahl der Fusionen und Übernahmen aus, Peter?
Naja, man muss sagen, dass diese Megadeals sich schon in der Bilanz für das erste Quartal niedergeschlagen haben. Denn weltweit haben wir ein Volumen von 798 Milliarden Dollar. Das entsprach einem Plus gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres von 38%. Bei der Anzahl gab es ein Minus und da sieht man eben, dass doch diese ganz großen Deals das Geschehen dominiert haben.
Okay, das ist eine gute Einschätzung, weil das muss man ja mal ins Verhältnis setzen, dass da die insgesamte Anzahl doch zurückgegangen ist. Was ist denn, wenn ich das so fragen kann, was ist denn wichtiger für den Dealmarkt? Mehr große Deals oder mehr Deals in Summe?
Also die Megadeals sind schon wichtig, weil die so eine gewisse Sogwirkung haben und eben auch dem Markt signalisieren, dass auch ganz große Transaktionen wieder gehen, dass es dafür vor allen Dingen auch wieder Finanzierungen gibt, also auch Kreditfinanzierungen. Und das belebt dann schon auch den gesamten Markt. Insofern muss man sagen, sind die Megadeals schon extrem wichtig für den Markt.
Absolut. Was waren denn die Haupttreiber für das deutliche Anziehen jetzt des M&A-Marktes, zumindest bei den großen Transaktionen? Was würdest du sagen, Astrid?
Es fühlt sich jetzt so ein bisschen so an, als ist es schon so lange her, ja? Aber noch vor wenigen Wochen war die Stimmung an den Aktienmärkten extrem gut. Es gab immer neue Rekorde. Die Hoffnung war da, dass die Zinssenkung jetzt endlich so zum Greifen nahe ist. Ja, im Dezember dachten wir noch, vielleicht geht es schon im März nach unten. Und das hat die Banker und die Unternehmer dann so ein bisschen aus der Reserve gelockt. Und dann kommt noch ein wichtiger Faktor hinzu, nämlich die US-Wahl Anfang November. Denn große Deals, das sagen wir Banker immer wieder, die willst du eigentlich nicht so direkt in den Monaten vor der Wahl ankündigen. Einfach, weil man nicht will, dass man irgendwie doch in den politischen Strudel gerät oder mit einer Partei sich irgendwie aneckt so. Und das hat dann nochmal zusätzlich motiviert zu sagen, jetzt ist Stimmung gut und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit zu überlegen. Und deshalb gingen jetzt ein paar Sachen aus der Tür raus, die dann später einfach nicht mehr kommen konnten.
Kurzer Hinweis noch hier an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch Sie einen guten Deal machen wollen, also noch mehr lesen wollen über alles, was die Finanzwelt so bewegt, dann testen Sie gerne das Handelsblatt 4 Wochen lang für nur 1 Euro. Und das Angebot, das finden Sie auf handelsblatt.com/mehrfusionen. Okay, ihr beiden, dann lasst uns doch noch mal kurz zurückschauen auf die Zeit. Astrid, du hast es gerade kurz anklingen lassen, in der es nicht ganz so rosig war. Und zwar, wir haben ja jetzt lange, lange im Dealmarkt eher eine Flaute beobachtet. Können wir noch mal zusammentragen, was denn die Gründe dafür waren, dass wir so lange warten mussten, dass es jetzt wieder weitergeht? Peter, Astrid, wollt ihr mal zusammen loslegen?
Ja, also ich denke, was natürlich ein ganz wichtiger Faktor war, war diese schnelle Abfolge von Zinserhöhungen. Das hat eben dann doch dazu geführt, dass es schwierig war, Finanzierung zu bekommen für die Deals. Denn bei solchen Transaktionen kommt ja nicht nur Eigenkapital zum Einsatz, gerade wenn es sich um Finanzinvestoren handelt, sondern eben auch Kredite, manchmal 40% vom Kaufpreis. Und das, glaube ich, war ein Faktor. Und dann ist es so, dass gerade auch in Deutschland, aber auch in Europa halt die Konjunktur ziemlich schleppend verlaufen ist die letzten Monate. Und was natürlich nicht zu übersehen ist, sind die geopolitischen Entwicklungen. Wir haben ja den Gaza-Krieg, wir haben den Krieg in der Ukraine. Und das ist natürlich was auch manchmal in den Vorstandsetagen für Zurückhaltung sorgt.
Absolut. Jetzt mal so in die Tüte gesprochen. Kann man denn auch von einem Gewöhnungseffekt sprechen? Ich meine, die Krisen nehmen ja mehr und mehr zu. Geopolitische Spannungen begleiten uns jetzt ja schon seit einiger Zeit. Gibt es sowas wie eine Gewöhnung an eben diese etwas unsichereren Zeiten?
Ich würde sagen, gibt es. Und wenn man einfach auf die Aktienmärkte guckt zuletzt, ja, dann haben wir immer wieder gedacht, oh, schlagen jetzt mal die geopolitischen Risiken auf die Stimmung über. Und immer hieß es dann, nein, Märkte können noch weiter steigen. Aber das geht halt nur, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und keiner kann sagen, wann die Zeit ist. Ich glaube, wir sehen im Moment aber noch einen anderen Gewöhnungseffekt, wenn man das so nennen will. Nämlich am Anfang, als die Zinsen angestiegen sind und die Unsicherheit hoch war, hatten wir so eine Schere. Nämlich die Startups und die Unternehmen, die in den guten Zeiten noch extrem hoch bewertet waren, die wollten nicht mit den Preisen runter. Die haben gesagt, ja, ich war doch eben noch 20 Milliarden wert. Ich lasse mich jetzt nicht für 10 kaufen, aber die Käufer haben gesagt, nee, ich zahle doch jetzt nicht so extreme Preise, wenn es die Zahlen gar nicht mehr hergeben. Und dann kam man halt nicht zusammen als Käufer und Verkäufer. Und jetzt haben wir uns so ein bisschen an die neuen Realitäten gewöhnt und jetzt schließt sich so ein bisschen die Schere. Und auch deshalb sehen wir mehr Deals, weil man sich halt jetzt an die neuen Umstände sozusagen angepasst hat.
Die Aussicht auf Zinssenkungen, die sind ja jetzt in Sicht. Das hatten wir gerade noch mal festgehalten. Was bedeutet das denn mit Blick auf die Private Equity Branche speziell, Astrid?
Also das Mantra an der Wall Street ist, erst wenn die Private Equity Firmen wieder voll zurückkommen, kann sich der M&A-Markt komplett erholen. Und jetzt ist es auch interessant, weil die EZB, die Europäische Zentralbank, könnte jetzt schon relativ bald mit den Zinssenkungen beginnen. Die Fed in den USA könnte sie noch weiter verschieben. Wir hatten starke Inflationszahlen am Mittwoch. Das heißt, hier wird eher wieder darüber diskutiert, kommt die erste Zinssenkung vielleicht im September statt im März oder im Juni. Also März natürlich haben wir schon verpasst. Oder gibt es vielleicht gar keinen dieses Jahr? Oder könnten die Zinsen sogar wieder hier steigen? Also Diskussion ist einfach eine andere, das ist ungewöhnlich, dass Fed und EZB sich so in unterschiedliche Richtungen bewegen. Aber so sieht es im Moment aus. Deshalb kann es sein, dass in den USA die Deals vielleicht auch wieder erstmal abkühlen. Aber es ist im Moment hier noch ein bisschen früh, um das wirklich festzuhalten.
Alles klar. Peter, hast du da eine ähnliche Einschätzung, was die Private Equity Branche in Europa, in Deutschland angeht?
Also die Aussicht auf sinkende Zinsen ist sicherlich was die Finanzinvestoren jetzt aus der Reserve lockt. Man muss auch sehen, dass die Geldgeber für die Private Equity Fonds, das sind ja beispielsweise Versicherungen, aber auch Pensionskassen, dass die so ein bisschen Druck machen und sagen, ihr müsst eigentlich auch was mit dem Geld machen, nicht nur liegen lassen. Denn letztlich geht das ja dann zu Lasten der Rendite. Und wir haben jetzt auch im ersten Quartal ja zumindest mal einen Deal, der recht nennenswert ist, gesehen. Da hat ja der Finanzinvestor KKR, bietet ja für den Wind- und Solarparkbetreiber Encavis, das ist ja eine Milliardentransaktion. Also sehen, da kommt schon Bewegung rein. Und ich glaube, das wird dann auch, wenn sich das bewahrheitet, dass die EZB im Juni diese Zinsen erstmals wieder senkt, kann das schon ein Startschuss sein für mehr.
Absolut. Und welche Private Equity Deals sollten wir denn gerade noch so im Blick haben? Du hast gerade schon angesprochen KKR, aber wen haben wir denn da noch?
Ja, ich glaube, wo man nochmal hingucken muss, ist einfach beim Pharmakonzern Stada. Da ist es ja so, dass es einen Eigentümerwechsel gibt und da sind eigentlich fast nur Finanzinvestoren beteiligt, denn rund 7 Jahre nach dem Kauf des Unternehmens beschäftigen sich die Eigentümer, das sind die Finanzinvestoren Bain und Cinven, halt mit diesen Ausstiegsplänen. Und das könnte ein Deal werden, der vielleicht so zwischen 8 oder auch einem niedrigen, also zwischen 8 Milliarden oder einem niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag angesiedelt ist. Und da.
Also auch ein Mega-Merger dann, ja?
Das, ja, sicher. Mhm. Und mhm. da sind schon so im Moment ungefähr, ja, ich würde sagen, fast ein Dutzend Finanzinvestoren interessiert. Der Prozess läuft und denke, da werden wir sicherlich die nächsten Monate mehr hören, ja.
Peter, warum hinkt denn Europa, insbesondere Deutschland, bei den Megadeals so sehr hinterher? Auch wenn es ein paar gibt, die wir im Blick behalten können, wie du gerade sagtest.
Ja, man muss sehen, es gibt halt in den USA ein ziemlich kräftiges Wirtschaftswachstum. Ich glaube, das ist was, was dann eben auch ermutigt zu Deals. Gleichzeitig ist es auch so, dass jetzt auch historisch gesehen der sogenannte Deal-Flow, also der Fluss an Transaktionen, der springt üblicherweise zuerst in den USA an und Europa kommt danach. Aber dadurch, dass wir jetzt in den USA eben Bewegung sehen, sind die Investmentbanker auch für Europa und Deutschland eigentlich zuversichtlich, dass in den nächsten Monaten was passiert. Vor allen Dingen erwartet man eben transatlantische Deals, also zwischen Deutschland und den USA, beziehungsweise aus den USA heraus nach Deutschland. Der Grund, warum man in den USA zukaufen will, ist, dass da eben Wachstum ist, dass es ein Riesenmarkt ist. Und umgekehrt sind natürlich in Europa und in Deutschland die Bewertungen noch vergleichsweise günstig für die US-Konzerne, sodass die sicherlich hier sich auch das ein oder andere Übernahmeziel angucken.
Okay, vielleicht nochmal einen Blick auf die USA, Astrid. Es heißt ja, dass die Kartellwächter unter US-Präsident Joe Biden nochmal besonders streng agiert hätten. Ist das so und hat das auch wirklich das Dealgeschäft in den USA nochmal gehemmt?
Das hören wir immer wieder, dass Unternehmen sich das jetzt ganz genau überlegen, ob sie jetzt noch eine Transaktion machen oder wenn es nicht eilig ist, vielleicht warten sie, ob es einen Regierungswechsel gibt. Andy Jassy, der Amazon-CEO, der war gestern auf CBC, der große US-Börsensender, und hat sich ziemlich beschwert über die Kartellbehörden. Amazon wollte iRobot übernehmen, das ist so ein Hersteller von...
Sind das nicht so Staubsauger?
Ja, und der wurde abgelehnt, sowohl in den USA als auch vor den europäischen Behörden. Und ja, der ist ziemlich sauer, kann man sagen. Und ich höre es, wie gesagt, auch von Banker immer wieder, die sagen, naja... Wir hoffen einfach, dass eine republikanische Regierung, egal unter wem, Trump dann natürlich der wahrscheinlichste Kandidat im Moment, dass das da einfach einfacher wird, weil die Republikaner grundsätzlich eher für weniger Regulierung sind, weniger eingreifen und solche Deals einfach durchwinken, die unter Biden jetzt wahrscheinlich Probleme bekommen hätten.
Verstehe. Also da auch wieder ein großer Faktor, was jetzt die US-Wahl bringen wird. Bevor wir vielleicht nur generell auf die Auswirkungen eingehen, nochmal eine Einschätzungsfrage mit... Mit Donald Trump ist es ja immer so, dass vieles nicht ganz sicher ist. Und kann man denn davon ausgehen, dass mit ihm dieses republikanische Prinzip, da weniger auf Regulierung zu setzen, auch eingehalten werden würde? Oder setzen die Leute klar darauf, dass Trump da, was das angeht, der sicherere Kandidat wäre?
Ja, also das ist so die Faustregel. Größere Deals und mehr Deals insgesamt stoßen wahrscheinlich auf weniger Widerstand unter einem Republikaner im Weißen Haus. Das Wenige, was wir konkret von Trump wissen, was sein Programm ist, bezieht sich auf Steuersenkungen und auf Zölle. Also ich glaube, da stehen jetzt M&A-Themen eigentlich nicht im Vordergrund, zumindest nach allem, was wir bislang sagen können.
Alles klar. Ja, die US-Wahl, du hast es vorhin schon mal kurz anklingen lassen, ist ja ein großes, großes Thema. Was bemerkst du denn noch so an Befürchtungen, Nervosität im amerikanischen Markt mit Blick auf November?
Ist interessant. Es ist eigentlich noch ein bisschen früh, weil der Wahlkampf noch nicht so richtig losgegangen ist. Joe Biden regiert und hat noch andere Sachen zu tun. Donald Trump ist mit seinen Gerichtsverfahren beschäftigt, sodass die Märkte bislang noch nicht so wirklich die Wahl mit in ihren Themen haben im Moment. Als die Inflation jetzt noch mal stärker ausgefallen ist als gedacht am Mittwoch, das hat so eine kleine Debatte angestoßen, weil beide Parteien eigentlich weiter viel Geld ausgeben wollen. Und dann ist die Frage, was macht das mit den US-Staatsschulden? Was macht das mit den Renditen auf Staatsanleihen, an denen sich ganz viele andere Märkte auch orientieren? Aber so ein bisschen sind wir noch früh, Nele. Aber das wird sich sicher im Sommer spätestens ändern.
Dann frage ich dich spätestens im Sommer einfach nochmal. Yes. Alles klar. Dann lasst uns doch jetzt den Blick doch mal ein bisschen auf Deutschland beschränken. Und Peter, wie hoch war denn das M&A-Volumen mit deutscher Beteiligung jetzt im ersten Quartal des Jahres?
Ja, also in den ersten 3 Monaten war das M&A-Volumen mit deutscher Beteiligung bei 16,7 Milliarden Dollar. Und das war ein Minus von 28%, war auch gleichzeitig der niedrigste Wert für ein Quartal seit 2016. Und auch die Anzahl der Transaktionen ging um 28% zurück. Also man sieht schon, das war schon eher eine Flaute, ja.
Absolut. Und gibt es denn, du hast gerade schon mal gesagt, welche Deals wir insgesamt im Blick behalten sollten, große Deals. Aber gibt es denn große Deals mit deutscher Beteiligung, auf die wir jetzt demnächst mal schauen könnten?
Ja, es gibt einige Prozesse, die schon seit ein paar Monaten laufen, beziehungsweise die in Finanzkreisen gehandelt werden. Ich meine, was zu den, glaube ich, größten anhängigen Megadeals derzeit zählt, ist der Verkauf der Deutsche Bahntochter DB Schenker. Da gibt es ja Schätzungen, dass der Verkaufspreis so bei 12 bis 15 Milliarden Euro liegen könnte. Wir haben eben schon über Stada gesprochen, auch ein Deal, der, wie gesagt, im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Milliardenbereich anzusiedeln wäre. Dann gibt es noch die Erwägung der Bundesregierung, dass sie die Übernahme des deutschen Stromnetzes vom niederländischen Betreiber TenneT anstrebt, das wäre dann ebenfalls ein Milliardendeal. Man muss sagen, warum verzögert sich das teilweise? Also es ist einfach nicht mehr so wie früher, dass die Deals, sage ich mal, so aalglatt durchgehen. Das liegt dran, dass eben viele Kartellfragen zu klären sind. Dann ist es auch so, dass man teilweise mit den Verkaufs- und bei den Vorstellungen, wie Astrid auch schon gesagt hat, die Vorstellungen über Kaufpreise und Verkaufspreise sind meistens noch nicht deckungsgleich. Und je größer da die Lücke ist, das Gap ist, umso länger kann es halt dauern, bis dann ein Abschluss kommt.
Okay, aber kartellrechtliche Bedenken, das gibt es ja auch woanders. Genauso wie eben eine Schere von Vorstellungen, was Kaufs- und Verkaufspreis sein sollte. Warum ist es dann in Deutschland doch noch so deutlich mehr zu spüren als woanders, dass es noch ein bisschen schwierig ist im Dealmarkt?
Naja, das hat immer so ein bisschen mit Zuversicht zu tun. Also das ist, glaube ich, auch eine psychologische Frage. Es ist so, dass die Wirtschaft im Moment so ein bisschen... Sie hadert ein bisschen mit der Wirtschaftspolitik. Gleichzeitig sieht man eben, dass das unklare Wachstumsaussichten sind. Und da muss man sich überlegen, wie viel Geld nehme ich in die Hand, um jetzt eine Transaktion zu machen. Denn man muss auch sehen, gerade auch in Deutschland gab es Erfahrungen mit Mergers, die nicht gut liefen. Da gibt es ja immer der Klassiker Daimler-Chrysler, was ja letztlich kein Erfolg war, aber auch ein Megadeal. Und insofern, glaube ich, kann man einfach die Vorsicht auch verstehen. Ja,
ja, jetzt hast du gerade die Unzufriedenheit der Wirtschaft mit der deutschen Wirtschaftspolitik angesprochen. Ist es was du wirklich auch im Dealmarkt so deutlich hörst, wie wir es vielleicht vor ein paar Tagen eben auch an der lauten Kritik am Bundeskanzler zum Beispiel von den Wirtschaftsverbänden, den Großen, gehört haben? Oder wie ist so die Stimmung? Würden die da auch mit einsteigen eben in diesen sehr kritischen Kanon?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist jetzt so, dass halt die Wirtschaft und auch die Verbände da, glaube ich, ganz vorne stehen. Aber die Investmentbanker bedauern natürlich alles, was so ein bisschen den Dealflow verzögert bzw. anhält. Denn letztlich hängen ja da auch ihre Boni dran und ja, letztlich auch die Jobs. Und insofern, glaube ich, ist es so, dass die einfach hoffen, dass sich da das Verhältnis einfach bessert. Ja.
Astrid, vielleicht noch eine Frage in deine Richtung. Mich würde sehr interessieren, wie wird denn vielleicht die deutsche Wirtschaftspolitik in den USA gesehen? Mit welchen Augen wird die dort betrachtet?
Ja, also es gibt schon Fragen auch zur Energiepolitik und warum wir jetzt Atomkraftwerke abschalten wollen und so. Aber insgesamt ist Deutschland schon weit weg. Also man sieht die Zahlen, ja, man nimmt das so hin, aber das wird jetzt hier nicht so breit diskutiert, so, sondern ja, es gibt so ein bisschen Achselzucken, verstehen wir jetzt auch nicht. Aber dann, ne, dann schauen wir halt anderswo hin. Genau.
Verstehe, ja, interessant. Finde ich auch mal schön zu hören, dass wir da ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit versinken. Aber gut, so sei es. Vielleicht mal losgelöst wieder von Deutschland und auch von einzelnen Unternehmen, die gerade schon konkret in Deal-Aktivitäten unterwegs sind. Welche Branchen könnten wir denn in den kommenden Monaten verstärkt bei M&A-Aktivitäten sehen, Astrid?
Ja, also ich höre, der Technologiesektor hat Nachholbedarf, weil die natürlich in den schlechten Jahren extrem wenige Deals gemacht haben. Also da kann einiges kommen, natürlich vor allem auch bei künstlicher Intelligenz, aber auch bei Cybersecurity-Unternehmen, die ja auch mit künstlicher Intelligenz sozusagen zusammenhängen, weil dadurch natürlich der Bedarf nochmal enorm steigt, dass sich Unternehmen gegen Cyberattacken absichern. Aber auch in der Energiebranche könnten weiter Transaktionen anstehen. Also so ein bisschen hier und da, aber Tech klar im Fokus.
Alles klar. Peter, ist es deine Einschätzung auch? Sind das die gleichen Branchen, die du im Blick behalten würdest?
Tech, ja, auf jeden Fall. Mein Stichwort immer künstliche Intelligenz. Allerdings verweisen dann da auch Investmentbanker immer drauf, dass natürlich die Bewertungen extrem hoch sind, gerade in den USA. Und da muss man sich dann auch überlegen, will man diese, akzeptiert man die Bewertungen oder nicht? Ja. Und was sicherlich noch eine deutsche und europäische Besonderheit ist, sind die Investments in erneuerbare Energien oder überhaupt der Energiebereich. Der ist natürlich dadurch, dass es diese Bestrebungen gibt, dass man halt die CO2-Emissionen reduzieren muss und eben auch Umstellung auf E-Mobilität. Damit hängen ja doch sehr viele mögliche Transaktionen zusammen. Und wir haben es gesehen mit KKR bei dem Wind- und Solarparkbetreiber in Kavis. Das war ja schon so eine Transaktion. BlackRock hat er auch zugekauft in dem Bereich. Also ich denke irgendwie, da wird man schon auch noch mehr sehen in den kommenden Monaten. Und die Investmentbanker, die wir in Frankfurt gesprochen haben, die haben gesagt, naja, also man muss optimistisch bleiben und in den nächsten 12 Monaten, da wird man sicherlich Nachholbedarf sehen und auch sicherlich so eine Handvoll Transaktionen mit deutscher Beteiligung im hohen einstelligen beziehungsweise niedrigen zweistelligen Milliardenbereich. Und wenn das kommt, das wäre ja dann auch schon was. Ja.
Und wie ist da euer Eindruck, was Experten insgesamt für die nächste Zeit vermuten? Also wer glaubt da so an eine durchgreifende Erholung des Marktes?
Ja, es sind im Wesentlichen eben die Beteiligten im Markt, ja. Also die Investmentbanker, gut, jetzt kann man sagen, die müssen natürlich auch immer optimistisch, müssen es ja auch sein, weil es im eigenen Interesse ist. Aber die Argumente sind schon irgendwo plausibel. Also dieser Nachholbedarf, den würde ich sagen, den gibt es. Es ist wirklich so, dass in der Pipeline offenbar viele Deals sind. Es ist jetzt nur die Frage, wie viel werden auch wirklich ausgeführt? Und da muss man mal gucken, wie sich eben die Rahmenbedingungen, die wir ja auch schon genannt haben, aber beispielsweise die Zinsen eben, also wenn die Zinssenkung kommt im Juni, glaube ich, das wird schon mal ein kräftiges Signal werden. Wenn sich geopolitisch das nicht noch alles verschlechtert, dann glaube ich, kann man damit auch leben. Und ich glaube, dann fehlt eigentlich nur noch so ein bisschen der Mut, dann auch wirklich einen Deal anzugehen. Und wenn das da ist, dann, glaube ich, kommt die Sache wieder ins Rollen.
Astrid, ist das auch dein Eindruck? Sind die meisten doch eher optimistisch?
Vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. hier, aber wir haben hier auch in Amerika nochmal jetzt eine neue unsichere Lage mit Blick auf die Zinspolitik. Darf man nicht vergessen. Von daher will sich keiner jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, aber natürlich, das erste Quartal war stark, von daher kann man jetzt auch hoffen, dass das Momentum noch ein bisschen anzieht.
Liebe Astrid, lieber Peter, vielen Dank für eure Eindrücke aus Frankfurt und aus New York und gerne bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Nele. Ja.
Ciao.
Ja, das war unsere heutige Folge Deals und wie immer interessiert uns natürlich sehr, wie sie Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns dazu einfach gerne eine Mail an deals@handelsblatt.com und lassen Sie uns wissen, was Sie denken. Dann noch einen Dank an Lukas Teppler für die Produktion der Sendung und ein großer Dank an Sie fürs Zuhören. Dann bis in 2 Wochen und tschüss.